Heute hören wir eine Geschichte, die eigentlich fast zu schön ist, um wahr zu sein. Das ist eine Stadt, Antiochia in Pisidien. Ich habe euch mal eine Karte hier mitgebracht, zeige euch, wo die liegt. Ups, zu schnell. Das ist das hier oben. Gibt es irgendwo auch nochmal so ein... Hier, da. Es gibt noch ein anderes Antiochia, aber das ist hier gemeint. Und eine Stadt, dieses Antiochia, erlebt eine, ich nenne es mal, Vollbekehrung. Die Predigtreihe heißt ja Gemeinde Jesu im Aufbruch. Und hier in unserem Text bricht Gemeinde Jesu tatsächlich massivst auf. Erweckung, wie man sie sich nur erträumen kann. Aber diese Erweckung hat einen Beigeschmack, der uns sehr nachdenklich stimmen sollte. Vielleicht sogar als eine Warnung an Gottes Volk empfunden werden sollte, gestern, heute und für alle Zeit. Ich will es mal so nennen, diese Warnung. Stell dir vor, es ist Erweckung und das Volk Gottes ist nicht dabei. Ich lese Apostelgeschichte 13, die Verse 14 folgende. Ein paar Verse werden übersprungen, weil es ein ziemlich langer Text. Sie aber zogen, sie, das ist Paulus und seine Leute, sie zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Nach der Lesung aber des Gesetzes und der Propheten schickten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und ließen ihnen sagen: Ihr Männer, liebe Brüder, wollt ihr etwas reden und das Volk ermahnen, so sagt es. Da stand Paulus auf und winkte mit der Hand und sprach: Ihr Männer von Israel und ihr Gottesfürchtigen, hört zu. Das war, die dort anwesend war das Volk Gottes. Die Gottesfürchtigen waren die, die als Nichtjuden zum jüdischen Glauben gekommen sind. Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk groß gemacht in der Fremde im Lande Ägypten, und mit starkem Arm führte er sie von dort heraus. Und 40 Jahre lang trug er sie in die Wüste und vernichtete 7 Völker in dem Land Kanaan und gab ihnen deren Land zum Erbe für etwa 450 Jahre. Danach gab er ihnen Richter bis zum Propheten Samuel, und von da an baten sie um einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einem Mann aus dem Stamm Benjamin, für 40 Jahre. Und als er diesen verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Aus dessen Geschlecht hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen als Heiland für das Volk Israel. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er so in Psalm 16 gesagt: Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Denn nachdem David den Menschen seiner Zeit gedient hatte, ist er nach dem Willen Gottes entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. So sei euch nun kundgetan, ihr Männer, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Als sie aber hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen. Sie sagten: Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil selbst bis an das Ende, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Ich fange mal von hinten an, vom Ergebnis her. Eine wirklich tolle, wunderbare Geschichte. Antiochia in Pisidien erlebt Vollbekehrung. Vers 48 und 49 noch einmal: Alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren, und das Wort breitete sich in der ganzen Gegend aus. Ich will es mal so sagen: Der Heilige Geist hat in Antiochia in Pisidien und in der Umgebung dieser Stadt so viele Menschen zum Glauben geführt, wie nur irgend möglich. Der Nebensatz, die zum ewigen Leben vorherbestimmt waren, löst ja bei den meisten von uns wahrscheinlich so ein bisschen ein theologisches Problem aus. Vorherbestimmung. Und ich kann da heute Morgen nicht wirklich in die Tiefe gehen. Dazu braucht man mal mindestens eine ganze Bibelstunde oder auch sogar mehrere oder 2 bis 3 Bibel-Ungeschminkt-Podcasts. Das ist ja diese tolle neue Gruppe, dieses Bibel-Ungeschminkt mit Tiefgang, mit Konfrontation, mit Herausforderung von der Bibel her und dann eine ehrliche und geschützte Diskussion darüber. Das macht richtig Spaß. Also man müsste da mal länger drüber reden. Vorherbestimmung, das ist so ein fatalistisches Wort. Nur wer Glück hat und vorherbestimmt ist, kommt zum Glauben. Und das klingt so nach Willkür Gottes. Die einen sind vorherbestimmt und die anderen haben halt Pech gehabt. Aber mir hilft da immer ein Austausch der Vokabeln, beziehungsweise das Einsetzen eines anderen Wortes, was auch richtig ist. Nach meiner Theologie ist das auch präziser und man bekommt einen anderen Blick auf diese Vorherbestimmung. Setz doch mal statt Vorherbestimmung das Wort Vorhersehung ein. Und dann heißt es hier, ich setze es mal ein: Alle wurden gläubig, deren ewiges Leben vorhergesehen wurde. Unerlaubt kurz das theologische Konzept dahinter. Gott lebt außerhalb der Zeit. Das ist die Zeit, die Zeitachse, und Gott lebt außerhalb der Zeit. Er lebt in einer anderen Dimension. Da spielt Zeit keine Rolle. Wir können uns das nicht vorstellen, wie man ohne Zeit überhaupt leben kann, wie das überhaupt geht. Und noch weniger können wir uns vorstellen, wie das geht, dass da was außerhalb unserer Zeit ist, was aber interagiert mit unserer Zeit. Wie soll das gehen? Aber es wird uns an verschiedenen Stellen der Bibel sehr deutlich gesagt, dass Gott eben nicht in unserer Dimension lebt, die von der Zeit bestimmt ist. Gott hat aber nun immer wieder an verschiedenen Stellen hineingewirkt in die Zeit. Und er, weil er außerhalb der Zeit ist, sieht auch die Zeit wie ein offenes Buch vor sich. Also er weiß, was passiert ist. Er weiß genau, was passiert ist. Wir wissen es auch in etwa durch Geschichtsschreibung und so, aber er weiß es ganz genau. Er war dabei. Er weiß, was jetzt passiert. Aber er sieht auch jetzt schon, was in Zukunft passieren wird. Weil für ihn gibt es diese Zeit nicht. Gott schaut auf die Zeit von außerhalb der Zeit und von daher weiß er, wie die Zeit ablaufen wird. Er sieht das vorher, Vorhersehung. Er weiß, wie die Endzeit ablaufen wird. Deswegen gibt es auch viele Bibelstellen, ganze Bücher, Bibelbücher über die Endzeit. Er weiß auch, wie das mit der Corona-Krise weitergeht. Es ist alles offen für ihn, wie ein Buch. Und natürlich weiß er auch um das Leben eines jeden einzelnen Menschen. Gott weiß, wie dein Leben ablaufen wird. Er weiß, welche Entscheidung du wann und wie fällst. Und er weiß auch, welche Auswirkungen diese Entscheidung dann jeweils haben. Und er wird natürlich alles daran setzen, dass du gute Entscheidungen triffst. Aber wenn du das nicht willst, dann wird er dich auch nicht daran hindern. Und so ist es auch mit dem zum Glauben kommen. Gott will natürlich, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, steht in 1. Timotheus 2, Vers 4. Er hat die ganze Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16. Alle Menschen hat er geliebt, so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Aber Gott weiß auch, ob du diese Liebe tatsächlich aus freien Stücken in dein Herz lässt oder ob du es nicht tust. Er sieht das vorher. Gott zwingt niemanden den Glauben auf. Er wirbt und wirbt und wirbt mit Liebe, mit Liebe, mit Liebe. Aber Liebe heißt immer auch, keinen Zwang auszuüben. Und so verstehe ich diesen Satz. Alle, die sich irgendwie dem Evangelium öffnen wollten, die kamen zum Glauben. Alle, die sich haben werben lassen von dieser Liebe, die kamen zum Glauben. Also, das Wort gibt es nicht, aber ich benutze einfach mal, also das gottmöglichste Ergebnis. Mehr ging nicht. Vollbekehrung. Und das ist richtig viel. Das ist herrlich. Ich wünsche mir so, dass das auch in Rechtenbach passiert. Und dafür beten wir immer wieder, zum Beispiel jeden Mittwoch im regionalen Gebet für Erweckung. Und auch in Rechtenbach gibt es Gebetsinitiativen, die sich nichts sehnlichster wünschen, als dass Gott noch einmal Erweckung schenkt in Rechtenbach. Und wir haben da auch schon sehr schöne kleine Aufbrüche erlebt, so Gebetserhörungen, auch wenn die große Erweckung noch ausgeblieben ist. Aber setzt mal statt Antiochia, setzt mal Rechtenbach ein. Und es steht da, alle Rechtenbacher wurden gläubig, deren ewiges Leben von Gott vorhergesehen wurde. Und das Wort breitete sich im ganzen Hüttenberger Land aus. Wünscht ihr euch das auch? Und seid ihr bereit, mitzuernten? Seid ihr bereit, Menschen einzuladen und Menschen zu begleiten und für Erweckung zu beten? Oder, und jetzt kommt diese Warnung, seid ihr eher unterwegs wie Gottes Volk in Antiochia in Pisidien? Hoffentlich nicht. Das soll uns so einen Stich ins Herz geben, das soll uns eine Warnung sein. Paulus geht, wie er es immer macht, wenn er in eine Stadt mit dem Evangelium hineingeht, wenn er sie erreichen will, geht zuerst in die Synagoge der jeweiligen Stadt und dort predigt er zu Gottes Volk. auf heute übersetzt, und ich weiß, dass es nicht hundertprozentig gleichzusetzen ist, denn die Juden, Gottes Volk, waren ja nochmal eine ganz andere, ganz anderes Volk, was auch ganz anders in der Heilsgeschichte eingebaut war. Aber trotzdem will ich es tun, um dem Bibeltext nicht die Spitze wegzunehmen. Auf heute übersetzt, Paulus ging ins Vereinshaus und predigte dort das Evangelium. Und dass Gott Großes tun will und jeden Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit führen möchte, das predigte er dort. Und die Leute im Vereinshaus hören das. Paulus macht das extra so, dass sie das ganz besonders gut verstehen können. Damals in der Synagoge zitierte er ganz viel das Alte Testament und erklärte Gottes Heilsplan, den die Juden ja kannten. Aber natürlich rüttelte er auch auf. Ich fand es so interessant, dass ihn die Leute aus der Synagoge aufgefordert haben, dass er ein Wort der Mahnung an sie richtet. Also sie wollten aufgerüttelt werden. Heute im Vereinshaus würde Paulus das auch so predigen, dass wir es verstehen können und an alles anknüpfen, was wir schon wissen über Gott und sein Reich. Und die Leute in der Synagoge, die Leute im Vereinshaus, die sind auch gepackt und sind auch ergriffen. So ein bisschen ähnlich wie bei den Emmaus-Jüngern, wo sie sagten, brannte nicht unser Herz, ihr Herz hat gebrannt. Gott weckte die tiefe Sehnsucht, beim Bau des Reiches Gottes aktiv und mutig dabei zu sein. Und sie bitten Paulus in Vers 42, als sie aber hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Das ist die richtige Reaktion, genau so. Und dann haben sie es offensichtlich auch jedem erzählt, der ihnen irgendwie begegnet ist. Das hat sich schnell rumgesprochen. Paulus predigt nächste Woche von Jesus, der das Wichtigste im Leben werden sollte. Und die Leute strömten nur so ins Vereinshaus. Bis hierher ist alles super, alles bestens. Man könnte sogar noch mehr sagen, das ist doch der absolute Hammer, was hier passiert. Zu schön, um wahr zu sein. Und dann kommt, was leider heutzutage auch passiert, das Volk Gottes zieht sich wieder zurück. Ja, arbeitet sogar noch gegen die, die missionarisch aktiv sind. Vers 45, Gottes Volk in der Stadt wird neidisch und widerspricht dem, was Paulus sagte, und sie lästerten. Was für eine Tragik, was für ein Drama. Gottes eigene Leute stellen sich gegen den Bau des Reiches Gottes. Gott möchte so, sein Volk möchte nicht so. Gott möchte Menschen erreichen, sein Volk versucht das zu blockieren. Warum? Aus Neid, steht hier. Dann bin ich ja vielleicht auf einmal nicht mehr so wichtig in der Gemeinde. Dann kenne ich ja nicht mehr jeden. Dann kümmert sich meine Gemeinde ja nicht mehr vorrangig um mich, sondern um die anderen. Dann ist dieses Überschaubare und Gemütliche und Gewohnte auf einmal nicht mehr da. Und das will ich nicht. Neid ist was sehr Egoistisches, eine bittere Wurzel. Ich will im Mittelpunkt stehen und nicht die anderen. Mir soll der Gottesdienst gefallen. Ich will meine Macht nicht mit anderen teilen, geschweige denn abgeben müssen. Ich bin doch schon so lange dabei. Um mich und meine Vorlieben und meine Meinung und mein Wohlbefinden und meine Wünsche und meine Bedürfnisse und Sehnsüchte muss es gehen. Oha, wie tragisch wäre es, wenn in Rechtenbach die Erweckung ausbricht und wir sind nicht dabei. Stell dir vor, es ist Erweckung und die Christen gehen nicht hin. Vers 46, Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen. Ich möchte es auch tun, frei und offen reden. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Da ihr nicht mitmachen wollt am Bau des Reiches Gottes, suche ich mir andere. Gott baut sein Reich, so oder so, auch heute noch. Und wer weiß, ob er es in Rechtenbach und Umgebung auch noch mal so richtig mit einer großen Ernte baut, dass es noch mal so richtig zu einer großen Ernte kommen lässt. Ich habe schon gesagt, einige beten dafür in Rechtenbach und Umgebung. Gott baut sein Reich. Nun gibt es drei Möglichkeiten. Gott baut sein Reich hoffentlich mit uns. Hoffentlich. Zweite Möglichkeit, Gott baut sein Reich, wenn es sein muss, auch ohne uns. Und die dritte Möglichkeit, Gott baut sein Reich hoffentlich nicht gegen uns, wie damals in Antiochia. Ich sage nur mal die beste dieser drei Möglichkeiten. Gott baut sein Reich hoffentlich mit uns. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, und dir wollen wir uns zur Verfügung stellen. Es ist so gut, dass du dein Reich baust und wir nur Arbeiter sind in diesem Reich und mitmachen dürfen. Aber du bist dafür verantwortlich und deswegen liegen wir dir auch in den Ohren. Herr, bau dein Reich hier in Rechtenbach und Umgebung. Lass es noch einmal geschehen, lass noch einmal zuhauf Menschen zu dir kommen. Lass noch einmal Erweckung geschehen in unseren Breitengraden. Herr, wir wollen uns dir weihen. Wir wollen dir sagen, wir sind gerne dabei, wenn es denn losgeht. Und wir bitten dich, dass wir uns nicht irgendwie verrennen und dahin gelangen, dass wir neidisch werden. Wir bitten dich sehr, Herr, dass wir das aus guten Motiven tun wollen, mitbauen in deinem Reich. Aus heiligen Motiven. Und dass wir ja nicht irgendeine bittere Wurzel da reinbringen. Und so achte auf uns, so pass auf uns auf, dass wir uns immer wieder dir weihen und dir sagen, ich will dich lieben. Ich will dir die Ehre geben. Danke, dass du diese Liebe annimmst und dass du uns vor deinen Thron treten lässt. Danke dafür. Amen.